Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert herzlich willkommen. US-Präsident Donald Trump. Er bestimmt Debatten und Selbstverständnis sozialer Medien. Facebooks Verhältnis zu ihm ist gleich Thema. Außerdem beschäftigen uns der Schröder-Podcast und der Jemen sowie alternative Fakten in Australien, sie verschwinden vom besten Frühstücksradiosendeplatz. Zuerst aber die Frage, über Rassismus diskutieren ohne direkt Betroffene, geht das? Es wird protestiert gegen die Zusammensetzung von Talkshows und Diskussionsformaten. So traf es den Spiegel wegen seines Formats der Spiegel Live zum Thema Amerika in Aufruhr. Geplant hatte der Spiegel mit insgesamt 4 Männern ohne eine Person of Color, wie die neuen deutschen Medienmacher monierten. Nachträglich eingeladen wurde dann ein Experte mit Wurzeln in Sri Lanka. Bei Markus Lanz im ZDF gestern Abend auch so ein Bild, das verteidigt oder erklärt werden will. Eine Rezension, nachzulesen etwa in der Berliner Morgenpost, formuliert diesen Vorwurf, Zitat, Markus Lanz sprach mit 5 weißen Experten über Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Damit reproduziert er das Problem. Kurz vor der Sendung habe ich Markus Heidemanns erreicht. Er ist der Produzent und Redaktionsleiter von Markus Lanz. Wir haben darüber gesprochen. Geht das, über Rassismus diskutieren ohne direkt Betroffene?
Wir sind da in der Situation in der guten Lage, dass wir 3-mal die Woche eine Sendung haben und nicht die anderen Kollegen 1-mal die Woche eine Sendung aufzuzeichnen haben. Da haben wir uns das Thema so angenommen, dass wir gesagt haben, es geht natürlich um die Unruhen und den Tod von George Floyd und haben dann entschieden, mit den Korrespondenten des ZDFs über die Lage uns in den USA auseinanderzusetzen, einmal mit Johannes Hano und dann mit Elmar Thewissen und hatten im Studio die Kollegin Navidi, den Professor Hacke und als dritten Gast hatten wir
Markus Feldenkirchen vom Spiegel.
Markus Feldenkirchen, genau, der früher USA-Korrespondent gewesen ist. Bei uns ging es nicht hauptsächlich um das Thema Rassismus, auch nicht um das Thema Rassismus jetzt, sag ich mal, im deutschen Bezug, sondern uns ging es um die Einschätzung der Lage, der politischen Lage in den USA, die Rolle, die Trump da einnimmt und auch die Unruhen an sich. Es ging um die Rolle der Polizei dort und wir hatten versucht, auch für die Sendung Person of Color einzuladen, einen Afrodeutschen. Mehrere Anfragen haben wir gestartet. Wir hatten unter anderem Patrick Esume, der Football-Coach, den man aus der NFL-Sendung kennt, von RAN. Wir hatten den Ioma Mangold von der FAZ irgendwie eingeladen gestern. Der eine hat aus persönlichen Gründen, weil er selber auch nicht betroffen ist, der andere aus Zeitgründen abgesagt. Da wir aber den Schwerpunkt darauf gelegt hatten, in unserer ersten Sendung am Dienstag die Lage der Situation in Amerika irgendwie darzustellen und die Gründe zu erörtern, haben wir uns dann am Dienstag dafür entschlossen, die Sendung so zu machen, wie wir sie am Dienstag gemacht haben. Und heute in der Sendung einen anderen Schwerpunkt gelegt und werden auch morgen dort immer einen weiteren Schwerpunkt legen, auch mit Gästen, mit Afrodeutschen, die zu unterschiedlichen Themen Stellung nehmen. Unter anderem heute zum Beispiel Mo Azumang, die, weil wir das Thema heute machen, sowohl der Rassismus in Amerika, aber auch in Deutschland. Mo Azumang hat vor einigen Jahren eine große Doku gemacht, der ARIA, über den Rassismus in Amerika und ist gleichzeitig natürlich vom Rassismus in Deutschland als Afrodeutsche auch betroffen. Heißt also, die Weiterentwicklung unserer Sendung dann am Mittwoch hinzustellen und haben für die Sendung am Donnerstag mit Hadira Haruna Ölker, eine Afrodeutsche da, die Wissenschaftlerin ist zu dem Thema, die ein Buch geschrieben hat, Spiegelblicke, Perspektive schwarzer Bewegung in Deutschland unter anderem, eine Kollegin vom HR2 und den Fußballprofi Dennis Aogo, dessen Vater vor einigen Jahren auch Opfer von Polizeigewalt in Deutschland geworden ist. Und so wir mit dieser Herangehensweise das Thema Amerika, Amerika-Deutschland und der Rassismus in Deutschland auf diese 3 Sendungen verteilt haben.
Jetzt sind Sie ja, das wäre eine ganze Falance, offenbar thematisieren Sie es dann sehr bewusst. Genügt Ihnen also offenbar heutzutage, weil die Vorwürfe kommen ja, ne, dass Sie ein Problem reproduzieren, wenn es gerade um die Rassenunruhen geht, genügt heute nicht mehr allein die Expertise? Muss es auch Herkunft sein?
Ja, aber Experte ist ja erstmal Experte zu welchem Thema? Das Thema, was wir zum Beispiel gestern aufgegriffen haben, war das Thema Polizeigewalt, die Hintergründe der Polizei, ich sag mal Situation insgesamt in Amerika gegen Schwarze, das Verhalten von Donald Trump, auch in den sozialen Netzwerken, das Ganze weiter irgendwie anzufachen dabei. Da ging es nicht, und das ist der Vorteil unserer Sendung, nicht irgendwie direkt um das Thema des Rassismus irgendwie vordergründig, sondern uns ging es um die Situation insgesamt in Amerika. Auch natürlich zu sagen, von Experten, welche Hintergründe es auch hat, dass natürlich auch die schwarze Bevölkerung in Amerika hauptsächlich von Corona betroffen ist und dadurch natürlich auch die Wucht dieser Ausbrüche mit Sicherheit auch irgendwie davon irgendwie ausgelöst waren. Und da spielt es also für mich in dem Augenblick die Hautfarbe keine Rolle, wenn es irgendwie darum geht, wie wir es gestern besetzt haben, die Thematik, ob jetzt irgendwie ein Elmar Thewissen dort steht oder ein Johannes Hano, da ist die Hautfarbe, glaube ich, irgendwie genauso egal, ob wir jetzt dort jemanden haben, der sich irgendwie seit vielen, vielen Jahren mit der Politik Amerikas und auch irgendwie mit der Staatsgewalt und auch irgendwie mit den Übergriffen der Polizei dort beschäftigt. Wenn es um das Thema Rassismus geht, denke ich mir, ist es sehr wichtig, dort Leute im Studio zu haben, die aus eigenen Erfahrungen erzählen können. Und deswegen haben wir das dann auch für den Mittwoch und Donnerstag so weitergezogen.
Herr Heidemanns, vielleicht gibt es in Deutschland ja wirklich auch nicht so eine große Auswahl. Sie haben zwar eine stattliche Anzahl jetzt genannt, der Person of Color, aber reicht auch in Anlehnung dann als einen Seitenblick, reichen da Menschen mit Migrationserfahrung wenigstens, Migrationshintergrund?
Das mit Sicherheit, weil ich glaube auch irgendwie das Thema Rassismus heißt jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass es irgendwie Afrodeutsche sind oder Person of Color, sondern natürlich wird irgendwie dem Syrer, dem Afghanen oder dem Philippinen wird mit Rassismus irgendwie genauso konfrontiert werden dabei. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, also wir haben morgen für die Sendung am Donnerstag zum Beispiel eine Politikerin der CDU, die hat philippinische Wurzeln, ja, und wo wir uns auch überlegt haben, könnte die vielleicht irgendwie auch ein Gast morgen in der Sendung, am Donnerstag in der Sendung sein. Ich glaube, es geht nicht irgendwie hauptsächlich darum, irgendwie, dass die Hautfarbe dort immer eine Rolle spielt, sondern es geht eher um die eigene Erfahrung, die man irgendwie dort irgendwie gemacht hat.
Es läuft aktuell auch eine Petition der Online-Kampagnenplattform Change.org. Der geht es um die Gästeliste von Maischberger heute Abend. Für Change.org sitzen da heute Abend 5 weiße privilegierte Gäste. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören als Vorwurf?
Da denke ich immer an die Petition beziehungsweise eine große Geschichte, die mal gegen uns gefahren wurde, sage ich mal, nachdem Frau Wagenknecht bei uns zu Gast war und 280.000 Menschen irgendwie wollten, dass dieser Markus Lanz eingestellt wird. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, solche Ansätze dabei. Dass sich die Redaktion auch anderer Talkshows mit dieser Diskussion auseinandersetzen werden, kann ich mir schon gut vorstellen.
Sagt Markus Heidemanns, Produzent und Redaktionsleiter der Sendung Markus Lanz im ZDF. Erstmals hatte der Kurznachrichtendienst Twitter Donald Trump-Tweets markiert. Nun gibt es Proteste und Warnungen innerhalb der Mitarbeiterschaft von Facebook. Sie warnen vor Gewaltverherrlichungen in Einträgen des US-Präsidenten. Besonders geht es um den Satz, wenn Plünderungen beginnen, wird geschossen. Es gibt aber auch einen Firmenchef, der sagt, alles kann bleiben wie gehabt. Viel Aufregung um den Umgang des sozialen Netzwerks Facebook mit Nachrichten des US-Präsidenten. Markus Schuler aus San Francisco.
Mark Zuckerberg bleibt bei seiner Entscheidung. Die Veröffentlichungen von US-Präsident Donald Trump auf Facebook werden nicht angerührt. Sie bleiben im Original bestehen. Das hat Zuckerberg bei einer Videokonferenz mit Facebook-Mitarbeitenden gestern Nachmittag nochmals klargestellt.
Zuckerberg ist sehr stubborn.
Zuckerberg ist sehr stur. Ich habe schon vorher gesagt, er wird von dieser Position nicht abweichen und so ist es auch gekommen. Er hat dieselben Dinge gesagt wie schon am vergangenen Freitag, nämlich weshalb er die Einträge nicht löscht und weshalb sie nicht gegen die Facebook-Richtlinien verstoßen. Stephen Levy hat erst vor ein paar Monaten ein Buch über Facebook veröffentlicht. Der angesehene Journalist des Tech-Magazins Wired in San Francisco meint, Zuckerberg müsse sich niemandem gegenüber verantworten.
He has a controlling interest in Facebook. He could outvote the board of directors.
Er kontrolliert Facebook, er kann den Aufsichtsrat überstimmen, weil er die meisten Unternehmensanteile besitzt. Er hat sich in der Geschichte des Konzerns immer wieder über die Entscheidungen von Mitarbeitenden hinweggesetzt. In dem konkreten Fall geht es ihm darum, die Meinungsfreiheit so weit auszudehnen, wie es die Regeln von Facebook hergeben. So jedenfalls hat er sich das in seinem Ingenieurskopf zurechtgelegt und er möchte mit den Republikanern keinen Ärger bekommen.
It just so happens, doesn't get him into trouble with the Republicans.
Während also Konkurrent Twitter einzelne Veröffentlichungen, nachweislich falsche Einträge von Trump, mit einem Hinweis versieht oder sogar ausblendet, bei Facebook darf Trump ungehindert sagen, was er will. Für viele Mitarbeitende des Unternehmens hat das in den vergangenen Tagen das Fass zum Überlaufen gebracht. Öffentlich haben sie gegen ihren allmächtigen Chef aufbegehrt und die Arbeit am Montag niedergelegt. Mehrere haben sogar ihre Jobs gekündigt. Nahe der Villa Zuckerbergs in Palo Alto kam es wohl sogar zu einer kleinen Demonstration. Facebook rutscht schon seit Monaten nicht nur gefühlt immer weiter nach rechts. Im Hintergrund zieht Joe Kaplan die Fäden, ein Konservativer, der als Cheflobbyist von Facebook seit fast 10 Jahren im Büro in der US-Hauptstadt arbeitet. Er stand schon in Diensten von Ex-Präsident George Bush und ist ein enger Freund des umstrittenen Verfassungsrichters Brett Kavanaugh. Levy sagt, Zuckerberg hört auf Kaplan. Kaplan bevorzugt die republikanische Partei so sehr, dass mir Facebook-Leute im Washingtoner Büro erzählt haben, er arbeite mehr für die republikanische Partei als für Facebook. Er sieht seine Aufgabe darin, sich für die Republikaner einzusetzen. Trump hat eines geschafft. Er hat Facebook von den beiden anderen großen sozialen Netzwerken, Twitter und Google mit seiner Videoplattform YouTube, isoliert. Für den anstehenden Wahlkampf ist ohnehin nur eine Plattform wichtig, und das ist Facebook.
Sagt Markus Schuler zur Beibehaltung von Trump-Einträgen auf Facebook. Im Jemen ist ein Journalist von Unbekannten erschossen worden. Der Staat auf der arabischen Halbinsel ist ein großes Sorgenkind in Sachen Pressefreiheit. Anna Almeling berichtet.
Nabil Hassan Al-Kuati, der auch für die Nachrichtenagentur AFP tätig war, wurde in der Hafenstadt Aden in seinem Auto erschossen. Kurz zuvor hatte der 34-jährige Foto- und Videojournalist sein Haus verlassen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, die bewaffneten Täter seien entkommen. Das Informationsministerium verurteilte die Tat. Die Tötung Al-Kuatis sei ein Angriff auf die Presse im Jemen, die Versäumnisse und Fehler aller Kriegsparteien widerspiegelt. Al-Kuati arbeitete seit 2015 für die Nachrichtenagentur AFP sowie für große Medienorganisationen im Jemen. Er hinterlässt eine schwangere Ehefrau und 3 Kinder. In dem Bürgerkriegsland kommt es immer wieder zu Angriffen auf Journalisten. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen rangiert der Jemen auf Platz 167 von 180 Ländern.
Diesen Mittwoch ist wieder Kolumnentag. Heute geht es um den bereits 2-teiligen Schröder-Podcast des Altkanzlers. Plaudernd mit seinem ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander.
Draußen scheint die Sonne, die Geschäfte und Restaurants öffnen wieder. Warst du in der letzten Zeit mal wieder in der Stadt oder sogar im Restaurant, in einem Café?
Ich war in der Stadt zum Einkaufen, natürlich mit Mundschutz, wie immer. War nicht bisher im Restaurant Das hat aber einfach Ursachen, dass wir meistens zu Hause geblieben sind und weniger Angst vor Ansteckung, obwohl das natürlich auch eine Rolle spielt.
Die Agenda, bald zum Italiener. Unser Kolumnist über bodennahe Gedanken im Schröder-Podcast.
Medias Res. Arno Orzesek.
Umstände halber sind die Gespräche mit Goethe von Johann Peter Eckermann damals als Buch erschienen und nicht als Podcast. Schade drum. Denn gern wüsste man, hat Eckermann genauso devot geklungen wie Bela Ander im Podcast mit Altkanzler Gerhard Schröder oder stellt Ander einen neuen deutschen Schmeichelrekord auf. Allein die Formulierung »Du hattest immer ein seismografisches Gefühl für die Menschen«, so zärtlich dahingeduzt und intoniert, inniger war auch Eckermann mit Goethe nimmer. Dabei hätte Ander Gründe, sich kräftiger in die Brust zu werfen als der Habenichts-Eckermann. Bitteschön, Ander war unter Schröder Regierungssprecher und später Vize bei der Bild. Wenn damit also feststeht, dass Ander kein Eckermann ist, können wir zum wichtigsten Erkenntnisgewinn des Podcasts vorstoßen. Gerhard Schröder ist kein Goethe. Das mag den Altkanzler selbst am meisten überraschen. Hat er doch das Alter Goethes bei dessen Eckermann-Gesprächen erreicht, mehr von der Welt gesehen als der Dichterfürst und überhaupt, er war nicht nur so ein Minister in Weimar, sondern 7. Kanzler der Bundesrepublik. Die ersten Podcasts evozieren allerdings die Nachfrage, wie konnte denn das passieren? Okay, Relevantes auf Leben und Tod, wissenschaftliche Schärfe, ernste Reflexionen, dergleichen wird vom Politrentner Schröder sowieso niemand verlangen, war ja nie sein Hauptfach. Aber trotzdem dürfte Schröders Palaver das Publikum spalten. In Hardcore-Fans, die lieber 90 statt 30 Minuten zuhören würden, und die anderen, die mit ihrer Lebenszeit klug haushalten müssen. Und was steckt nun drin im Podcast? Dabei Wasser und Kaffee, gemeint ist wohl nicht bei Bier, in Schröders Kanzlei in Hannover entsteht. Schröder tritt dem Gerücht entgegen, Golf werde nur von den Wohlhabenden gespielt, was bei mir nicht stimmt. Eine lustige Bemerkung des Großlobbyisten, indessen die einzige. Schröder kennt in Seoul, der Heimat seiner fünften Frau, mittlerweile tolle Ecken, wo ich hin kann, ohne auf Schriftzeichen angewiesen zu sein. Und das mit über 70, dieser Haudegen. Schröder hat Corona halber für alle ein nettes Wort. Für Olaf, Bazooka Scholz und Hubertus Heil, nicht weniger für Angela Merkel und Markus Söder, den er allerdings warnt, nur wer in den Ländern reüssiert, ist noch lange kein König von Berlin. Und wir ergänzen, so wie ich es damals war. Denn das gelingt dem brummelnden Podcaster prima, sich trotz bodennaher Gedanken selbst immer ganz oben einzuordnen. Ob es dazu nötig ist, über Donald Trump abzulästern, so verächtlich, dass man dem US-Präsidenten übers Haupthaar streichen möchte, eher nicht. Aber für Schröder, der lieber Briefe als E-Mails schreibt und von den sozialen Medien wenig weiß, außer, dass sie nichts taugen, sind Podcasts halt Neuland. Darum nicht verzagen, Billeander. Eckermann war damals mehr als 1000 Mal bei Goethe, bis alles richtig saß. Insofern kann auch die Agenda noch ein super spannender Podcast werden.
Die Glosse von Arno Orzesek. Der australische Moderator Alan Jones, er ist der wohl bekannteste politische Stimmungsmacher seines Landes. 79-jährig, nach 35 Jahren am Mikrofon, hat er seine wichtigste Radiosendung abgegeben. Und jetzt gibt es Wirbel rund um die Bewertung seiner Leistung und seiner Haltung. Rechtspopulismus wird ihm vorgeworfen. Gratulationen bekam Alan Jones zum Abschied unter anderem vom liberalen Kohlepremier Scott Morrison. Es gibt auch Gratulationen, für die sich danach vor allem berühmte Sportler rechtfertigen müssen, wie der Sprinter Usain Bolt aus Jamaika oder der Schweizer Tennisspieler Roger Federer. Warum das so ist, darüber sprach ich heute Mittag mit dem Journalisten Jörg Schmilewski in Australien in Brisbane. Wie problematisch war die Alan Jones Breakfast Show beim Radiosender 2GB? Da war er lange Zeit Australiens Radiomoderator mit der besten Einschaltquote. Bis zu seiner Abschiedsshow vergangene Woche.
Now, right across Australia, Alan Jones.
Yes, it is at 22:30 to 6 on Friday, May 29. A partly cloudy day. Surprised you see, didn't I? Partly cloudy day for Brisbane, a top of 24. Townsville 27 and Canberra, it's a bit cool, 15 degrees. Partly cloudy day for Sydney, high chance of showers. Will only be 19.
Es geht jetzt nicht um seinen Wetterbericht, sondern um seinen Abgang. Die Frage an Jörg Schmilewski, ging Alan Jones freiwillig?
Nein, freiwillig nicht. So viel ist sicher. Alan Jones wird im nächsten Jahr 80 und da gelingt es glaubhaft, wenn er sagt, dass täglich früher aufstehen, mitten in der Nacht ruiniere zunehmend seine Gesundheit. Worüber er nicht spricht, das sind die hohen Verluste an Werbeeinnahmen, die sein Sender 2GB in Sydney zuletzt erleiden musste. Der musste immer wieder Strafen zahlen, teils in Millionenhöhe, wenn Jones verurteilt wurde, weil Jones gegen Anstandsregeln verstoßen hat und nicht zuletzt gegen die Pflicht, sorgfältig zu recherchieren.
Was haben Sie da für Beispiele? Was wurde und was wird ihm denn vorgeworfen?
Allen voran unfundierter Populismus. Alan Jones leugnet die vielfach belegte These, dass der Mensch die Erderwärmung mitverschuldet. Er hält sich auch für klüger als eine große Mehrheit der Wissenschaftler rund um den Globus, indem er etwa bestreitet, dass die Corona-Pandemie eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstelle und dann diese schier unglaubliche Stimmungsmache. Jones hat sich geradezu als Frauenhasser zu erkennen gegeben. Die bislang einzige Frau im Amt des Premierministers in Australien, Julia Gillard, wollte er in einem Sack auf dem Meer entsorgen. Und Neuseelands aktuelle Regierungschefin Jacinda Ardern sollte man laut Jones eine Socke in den Hals stopfen.
Das wurde auch gerichtlich verfolgt als Mordaufruf sogar?
Nein, das nicht. Also das gilt als freie Meinungsäußerung noch. Die Gerichte haben sich mehrfach mit Herrn Jones beschäftigt. Aber das Ergebnis waren dann im Wesentlichen Geldstrafen. Es gab allerdings ein australisches Gerichtsurteil, das besagte, Alan Jones habe die Cronulla Riots angeheizt. Das sind die übelsten rassistischen Ausschreitungen der jüngsten Geschichte dieses Landes. Cronulla ist ein Vorort von Sydney Und da kam es 2005 zu einer Hetzjagd von überwiegend weißen Australiern auf libanesische Einwanderer. Und die hatte Jones im Radio pauschal als Sicherheitsrisiko bezeichnet und behauptet, libanesische Männer würden Australien hassen, vergewaltigen, brandschatzen und plündern. Das Gericht hat dann diese Bemerkung als rücksichtslos und kalkuliert eingestuft und auch der Sender habe gegen die Pflicht verstoßen, solide zu informieren.
Jetzt ist der Moderator abgetreten. Wie erklären Sie sich denn bei dem, was Sie bislang alles so zusammengefasst haben, auf der anderen Seite die Gratulation etwa der Sportler Usain Bolt und Roger Federer aus der Schweiz?
Ja, das ist ein besonderes Thema. Man kennt sich. Alan Jones ist ein verurteilter Rechtsextremer, wie ich eben gesagt habe. Warum lobt ihn Federer? Als ehemaliger Rugby-Coach seines Landes steht Jones dem Profisport sicherlich nahe. Andererseits mit handfesten Themen wie Korruption oder Drogen im Sport hat sich Jones im Radio nie hintergründig befasst. Und auch nicht mit der Frage, ob die oft unerträgliche Hitze beim Turnier in Melbourne den Sportlern überhaupt noch zumutbar ist. Findet das Federer großartig? Ich glaube, es ist genau diese in diesem Fall wirklich offenbare Kumpanei, die nicht zum ersten Mal einen dunklen Schatten auf das Verhältnis von Spitzensportlern und Berichterstattern wirft.
Nochmal zum Abgang jetzt von Jones mit dem Monatswechsel. Ist jetzt Schluss mit alternativen Fakten im australischen Privatradio?
Nicht im Radio und nicht im Fernsehen, denn auch Herr Jones wird sich zukünftig nur das frühe Aufstehen sparen. Also er wird nämlich weiterhin für den rechtskonservativen Kanal Sky News Australia tätig sein. Und das Problem sind nicht nur Stimmungsmacher wie Alan Jones mit extremen Meinungen, sondern das größere Problem ist vielleicht die zunehmende Zahl an Sendern, die diesen eine Plattform bieten. Ein Beispiel da noch. Kürzlich lief ein Beitrag mit Adam Band, dem Vorsitzenden der australischen Grünen. In der Regel wird bei Sky über die Grünen kaum berichtet. Da dachte ich noch, ja, was für eine neue Ausgewogenheit. Bis Adam Band mit der Bemerkung, was für ein Idiot, abmoderiert wurde. Also das ist das Thema. Die journalistische Pflicht, objektiv zu bleiben, ist bestimmten Zeitungen und Sendern in Australien zuletzt etwas abhanden gekommen.
Die Einschätzung von Jörg Schmielewski. Danke nach Australien.
Vielen Dank.
Und jetzt gibt es schon was von morgen bei uns.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jan Schönstedt, ich bin Redaktionsleiter der Üdensender Nachrichten und wir berichten morgen auf der Titelseite über den Arbeitsmarkt mit der Schlagzeile fast 2000 neue Arbeitslose. So hart trifft die Corona-Krise den Arbeitsmarkt im Kreis Pinneberg. Damit haben wir jetzt im Kreis Pinneberg knapp 10.000 Arbeitslose. Das ist ein Zuwachs von 22,5% innerhalb von 2 Monaten. Dann gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Es sind wieder mehr Stellen geschaffen worden, auch im Kreis Pinneberg im vergangenen Monat.
In Medias Res sind wir am Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Im Büchermarkt gleich mit Angela Gutzeit geht es mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger im Gespräch über Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert.